Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema das integrale Wissen und das Ziel des Lebens, vier Theorien der Existenz, Teil 2. Wir hatten in unserem letzten Podcast damit begonnen, das herauszuarbeiten, was wir selbst als Ziel unseres Lebens anerkennen müssen, wenn wir den integralen Yoga von Sri Aurobindo tatsächlich leben und verwirklichen wollen, wenn wir tatsächlich ein göttliches Leben auf Erden wollen. Und um dieses Ziel und damit auch den konkreten Prozess, der zu diesem Ziel führt, klar und eindeutig zu erfassen, werden wir heute einige mentale und spirituelle Erfahrungswirklichkeiten betrachten, die, für sich selbst genommen, durchaus valable Teilwahrheiten verkörpern, die wir aber, wenn wir in ein integrales Wissen schreiten wollen, von gewissen Schlussfolgerungen und in uns und im Kollektiv verankerten Konzepten und Vorstellungen befreien müssen. In unserem letzten Podcast hatten wir uns bereits eingehend mit dem beschäftigt, was wir als suprakosmische Erfahrungswirklichkeit bezeichnet haben. Heute wenden wir uns zunächst der sogenannten kosmisch-irdischen Wahrnehmung oder Sichtweise zu. Im Gegensatz zur reinen suprakosmischen Erfahrungswirklichkeit ist in der kosmisch-irdischen Schau die kosmische Existenz real, wirklich. Und sie ist nicht nur wirklich, sondern allein wirklich. Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, ist ewiges Werden. Oder wenn es diesen Gott, wenn es das Göttliche nicht gibt, dann ist es immerwährende Natur, die wird. Ein Spiel von Kraft mit Materie, ein großes, allgegenwärtiges kosmisches Leben, ein universales, unpersönliches Mental, das in Leben und Materie wirkt und sich darin ausdrückt. Die Erde ist das Feld für dieses Werden oder eines davon und der Mensch die höchste Ausdrucksform oder auch nur eine von vielen vorübergehenden Ausdrucksformen dessen, was ununterbrochen entsteht, wächst, vergeht, wird. Und auch wenn der einzelne Mensch nicht mehr ist, wenn die Menschheit verschwindet, wenn die Erde in der sich ausdehnenden Sonne verschmilzt, wenn die Sonne und damit unser Sonnensystem erlischt, wenn sich das Universum in ewiger Expansion quasi auflöst oder sich erneut in einen Nullpunkt zusammenzieht, um sich dann erneut zu entfalten. Das Prinzip des kosmischen Werdens ist ewig. Und ein Mental, das sich von der Lebensebene löst und all dies als ewiger Beobachter, quasi als Chronist des Werdens, schaut, kann damit in absolutem Frieden sein und kann dies für die höchste Wahrheit und Wirklichkeit halten und seine Suche an diesem Punkt beenden. Die Grundhaltung, die sich aus einer solchen Sicht oder Wahrnehmung ableitet, kann natürlicherweise nur darin bestehen, die Sterblichkeit des Menschen zu akzeptieren und diese mehr oder weniger zu erdulden oder zu ertragen. Und das Ziel kann dann nichts anderes sein, als so gut es geht, mit dem eigenen Leben umzugehen, seine Erfüllung darin zu finden und zum kollektiven Leben in irgendeiner Weise beizutragen. Das Höchste, wonach das Individuum dann streben kann, und dies verkörpert sich in gewisser Weise in den materiellen und auch psychischen Wissenschaften, ist, die Gesetze des Werdens zu erforschen und zu verstehen. und dieses Wissen dann in bestmöglicher Weise dazu zu verwenden, seine eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, innere wie äußere, zu erkennen und zu verwirklichen und dies auch für die Gesellschaft und für die Menschheit als Ganze zu tun. Wir können das Beste aus dem machen, was aktuell möglich ist. Und wir können zukünftige Möglichkeiten erkennen oder erahnen und auf ihre Manifestation hinarbeiten. Die tatsächliche und vollständige Verwirklichung dieser Möglichkeiten kann letztlich nur nach und nach durch die Menschheit als Ganze geschehen, nicht durch den Einzelnen. Doch wir als Individuen können dazu beitragen, können es für uns selbst manifestieren, können selbst so sein und handeln. Unser eigenes Denken, unser eigenes Wirken kann ein Beitrag für die Allgemeinheit sein, kann sie ein Stück weit mit voranbringen. Auch die Akzeptanz unserer unvermeidbaren und vorzeitigen Auslöschung muss uns nicht davon abhalten, Edelmut zu zeigen, unseren Willen und unser Denken auf das Best- und Höchstmögliche auszurichten und sie entsprechend einzusetzen, für Ideen, Visionen, Ideale, die irgendwann von der Menschheit als Ganze verwirklicht werden. Nun ist in dieser Sichtweise, in dieser mentalen Erfahrungswirklichkeit, auch diese Menschheit als Ganze nur ein vorübergehendes Phänomen. Und dies kann in einer rein materiellen Sicht der Dinge durchaus zu einer Nichtigkeit von allem führen. Doch von einem ideellen Standpunkt aus betrachtet, arbeitet sich, solange sich das universale Werden im Menschsein manifestiert, dieses Werden auch durch den Menschen aus. Durch seinen Körper, seine Mentalität, sein Denken, seinen Willen. Und diesem natürlichen Gesetz zu folgen, ist daher die beste Regel und Grundlage für unser individuelles Dasein. Wir halten also fest, dass in der kosmisch-irdischen Wahrnehmung und Wirklichkeit das Wohl der Menschheit und ihr Fortschritt im Zentrum stehen. Und genau dies zur wahren Größe und Erfüllung des kollektiven, gemeinschaftlichen Lebens in bestmöglicher Weise beizutragen, sollte dann auch das Ziel unseres Lebens, der Sinn unseres Daseins sein. Oder aber, wenn wir das Wohl der Menschheit als Ganze ausklammern, wenn wir es nicht als unsere Angelegenheit oder Aufgabe betrachten, oder sie als Illusion wahrnehmen, und dies ist in der rein materiellen kosmisch-irdischen Sichtweise der Fall, dann bleibt immer noch die individuelle Vervollkommnung. Oder man macht einfach das Beste draus und versucht das zu erstreben und zu erlangen, wonach die eigene Natur verlangt. Die überirdische oder man könnte auch sagen, jenseitige Schau- oder Erfahrungswirklichkeit nimmt die kosmisch-irdische Wahrnehmung, die Vergänglichkeit aller Dinge, auf, erweitert sie aber um eine Art Unsterblichkeit oder zumindest um ein verlängertes Andauern von Dasein, von Existenz in Welten und Ebenen jenseits unseres materiellen Universums. Der Mensch ist sterblich, doch die Seele in ihm, der individuelle menschliche Geist, ist unsterblich, ewig. Die unvermeidbare Schlussfolgerung daraus ist, dass es zum einen Welten und Ebenen gibt, die jenseits der materiellen liegen, und dass die wahre Heimstatt des Menschen nicht hier, sondern dort ist. Dass das irdische Leben nur eine Episode ist oder eine Art Abweichung von dem, was wir eigentlich sind, von unserer himmlischen oder spirituellen Existenz. Worin könnte nun diese Abweichung bestehen? Warum gibt es sie überhaupt und wann und wie endet sie endgültig? Die Traditionen und Religionen, die diese überirdische oder jenseitige Erfahrungswirklichkeit betonen, geben darauf unterschiedliche Antworten. Eine davon ist, dass der Mensch aus Lehm geschaffen wurde, also aus Erde, aus Materie, und dass eine neugeborene, göttliche Seele in dieses Gefäß hinabsteigt, quasi vom allmächtigen Schöpfer mit seinem Atem eingehaucht wird. Hier ist das Leben auf der Erde eine einmalige Episode und eine einmalige Möglichkeit, die der Mensch entweder nutzen oder verschwenden kann, um dann anschließend in eine Welt ewiger Wonne, in den Himmel einzutreten oder eben in eine Welt ewigen Trübsals, Hölle, Verdammnis. Und eben dies hängt, je nach Tradition, davon ab, ob er sich im Leben eher gut oder böse verhalten hat, wohin sich also die entsprechende Waagschale senkt, ob er dem richtigen Glauben angehört, der richtigen Kongregation oder Ausrichtung innerhalb dieses Glaubens, ob er dem richtigen göttlichen Mittler folgt, oder einfach davon, was die mehr oder weniger zufällige Vorsehung, die Laune und Willkür seines Schöpfers für ihn bestimmt hat. Diese Ideen oder Schlussfolgerungen sind, auch wenn ihre Wurzeln in der Menschheit immer noch stark verhaftet sind, ganz offensichtlich die irrationaleren und fragwürdigsten Varianten der überirdischen Theorien. Es gibt andere, die der tatsächlichen Wirklichkeit durchaus näher kommen und die wir daher auch etwas eingehender betrachten müssen. Denn wenn wir weiterhin zugrunde legen, dass die Seele durch oder mit der physischen Geburt erschaffen wird, dann könnten wir annehmen, dass die Seele dieses materielle Leben zwar sozusagen durchläuft, dass aber ihr eigentliches Dasein und ihre Erfüllung, wenn sie sich wie ein Schmetterling aus der Raupe befreit und erhoben hat, im Jenseits liegt. Oder wir könnten, was es noch einfacher macht, die Existenz einer Seele bereits voraussetzen. Einer Seele also, die in den höheren Welten bereits vor der physischen Geburt existiert, die dann in die Materie, in den menschlichen Körper eintritt und ihn schließlich in einem Wiederaufstieg, in einer Art Himmelfahrt erneut verlässt. Ein Wesen, dessen Heimat die höheren himmlischen Welten sind, nimmt für einen bestimmten Zweck, den wir noch näher beleuchten müssen, einen menschlichen Körper, eine menschliche Natur an und kehrt dann wieder nach Hause zurück, in ihr Heim, in ihren Mutterschoß, wie immer wir es sehen. Dies ist in sich selbst schlüssig und auch durchaus eine Erfahrungswirklichkeit. Doch es stellt sich die Frage, ob es tatsächlich ausreicht, um das universale Prinzip irdischer Existenz oder die Erschaffung des materiellen Universums hinreichend zu erklären und all dem einen tieferen Sinn und Zweck zu geben. Einige Traditionen, die dieser Linie folgen, haben genau dies versucht. Sie postulieren, dass das einmalige Dasein oder Leben auf der Erde eine ganz bestimmte Stufe sei und dass es viele andere Welten gibt, in denen sich das eigentliche Wesen nach und nach entwickelt, in denen es wächst und über die es schließlich in seine ursprüngliche Herrlichkeit zurückfindet. Eine lange, weite Reise, in der unser irdisches Dasein eine Prüfung, eine Feuerprobe, ein Feld für Wachstum und Entwicklung oder auch die Bühne eines spirituellen Falls, eines Exils ist. Oder sie betrachten die Welt als einen Garten der göttlichen Lila, des göttlichen Spiels, in dem das Göttliche unter den Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten kosmischer Existenz hier in der niederen Natur quasi mit sich selbst spielt. Die Seele des Menschen ist Teil dieses Spiels, tritt immer wieder neu in dieses Spiel ein, bis sie schließlich, und das ist ihre Bestimmung, in ihre ureigenste Ebene zurückkehrt, aufsteigt, um dort in ewiger Kommunion mit dem göttlichen Sein zu sein. All diese Variationen der überirdischen oder jenseitigen Erfahrungswirklichkeit beruhen auf drei grundlegenden Annahmen oder Erkenntnissen. Auf dem Glauben an die Unsterblichkeit des individuellen menschlichen Geistes, auf der daraus folgenden Wahrnehmung, dass sein Leben auf der Erde im materiellen Dasein nur ein vorübergehendes Verweilen ist und sein wirkliches Zuhause im Jenseits in den himmlischen Sphären liegt, und dass der Schwerpunkt dieses irdischen Daseins, damit dieser Wiederaufstieg, diese Heimkehr möglich wird, auf der ethischen und spirituellen Entwicklung unseres Wesens liegen muss, dass dies das einzige und alleinige Ziel unseres Lebens sein muss. Wir haben nun also die suprakosmische, die kosmisch-irdische und die überirdische oder jenseitige Sichtweise und Erfahrungswirklichkeit in ihren wesentlichen Grundzügen verstanden und uns bewusst gemacht, was sie für das Lebensziel des Menschen bedeuten, für den Weg, den wir einschlagen, für die Mittel, die wir auf diesem Weg wählen. Alle spirituellen Traditionen, Philosophien, Ausrichtungen und Sichtweisen, alle Ausformungen, Interpretationen und Lebensmodelle sind entweder Teilaspekte oder Stationen einer dieser Wege. Oder sie versuchen, zu dem, was tatsächlich ist, zum Menschen, wie er ist, Brücken zu bauen oder Anpassungen vorzunehmen. Denn eins ist, wenn wir die bisherige Geschichte der Menschheit betrachten, ausgesprochen offensichtlich. Was immer auch einzelne Individuen auf diesen Pfaden verwirklicht haben, was immer sie auch persönlich erreicht und erlangt haben, die Menschheit an sich, die menschliche Spezies, kann dem nicht folgen. Es ist ihr schlichtweg nicht möglich, ihr Leben, ihr Dasein vollständig auf einen dieser Wege auszurichten, ihn unter Ausschluss aller anderen Daseins- und Lebensziele in absoluter Konsequenz zu gehen, diesem einen Ziel tatsächlich alles, absolut alles, unterzuordnen. Gewöhnlich finden wir im Menschen eine, naturgemäß sehr unterschiedlich ausgeprägte Mischung. Eine Idee von etwas Suprakosmischem, vom Transzendenten, Absoluten, eine Sehnsucht oder ein Glaube an individuelle Unsterblichkeit im Jenseits und eine Vielzahl ganz praktischer, materieller Daseinsmotive und zahllose Konzepte und Ideale für unser eigenes irdisches Leben, für die Welt, für die Menschheit. Und all diese Ziele, Ideale, Ideen, Wünsche stehen oft genug, wenn nicht regelmäßig, in Konflikt. Oder sie sind zumindest voneinander getrennt. Wir versuchen, all diese Dinge irgendwie in Einklang zu bringen und stoßen dabei auf unsere eigene, sehr komplexe Persönlichkeit mit all ihren unterschiedlichen Anteilen und Willen, die allesamt um die Sanktion unseres Mentals, unseres Denkens ringen. Die meisten, fast alle Menschen widmen den größten Teil ihrer Zeit und Energie dem, was wir im allgemeinen Sprachgebrauch Leben nennen, den gewöhnlichen Bedürfnissen, der Sicherung des Lebensunterhaltes, den unterschiedlichsten Interessen wie Reisen, Lesen oder andere Freizeitbeschäftigungen, allen möglichen Wünschen und auch verschiedenen Idealen für sich selbst, für die Gemeinschaft, für das Land, für die Menschheit als Ganze. Und dies muss auch so sein, denn die Erhaltung und Pflege des Körpers, die Entwicklung, Entfaltung und Befriedigung des vitalen und mentalen Wesens in uns, die Beschäftigung mit unseren hohen, eigenen wie auch kollektiven Idealen, mit dem Wachsen und der Vervollkommnung des Menschen und der Menschheit, all das ist Teil unseres irdischen Daseins, unseres Lebens hier auf der Erde. Und sie sind nicht nur Teil des Lebens, sondern das eigentliche Gesetz des Lebens. Es ist das, was uns wachsen lässt, was uns zu einem wirklichen Menschen werden lässt. Was auch immer diese Dinge verneint, vernachlässigt, herabmindert oder sogar verurteilt oder verdammt, kann nicht die allgemeine oder vollständige Regel für das menschliche Leben und Dasein sein. Wie hilfreich und nützlich es für ein bestimmtes Werk oder in einer bestimmten Phase der spirituellen Evolution auch gewesen sein mag oder immer noch sein mag. Die Natur weiß sehr wohl, dass die mentale und materielle Grundlage, deren Ausgestaltung und auch die Beschäftigung damit Teil des göttlichen Plans ist. Und sie erlaubt daher nicht, dass diese im Menschen, im Menschsein insgesamt, in den Hintergrund treten oder gar verloren gehen. Denn was auch immer folgen soll, diese Dinge gehören, wenn man es so ausdrücken will, zur Grundausstattung, sind Teil des Gewebes des großen Ganzen. Ebenso aber, und auch dies ist wesentlich, wenn nicht zentral, gibt es einen anderen Teil, der uns als Mensch ebenfalls mitgegeben, quasi eingepflanzt wurde. Denn wir tragen in uns die Ahnung, die Intuition von etwas Jenseitigem, und das Gefühl, dass sich in uns, in unserem Inneren, eine Seele und ein Geist, Spirit, befinden. Etwas, das nicht mental, Leben oder Körper ist und das größer, weiter als diese Dinge ist. Der Mensch widmet sich diesem Gefühl, dieser Wahrnehmung, im Allgemeinen nur in besonderen, außergewöhnlichen Momenten, oder er gibt ihm dann ein wenig mehr Raum, wenn er älter wird und das, womit man sich im gewöhnlichen Leben die ganze Zeit beschäftigt hat, wenn die Wünsche, Hoffnungen und Ziele, die man damit verbunden hat, Familie, Beruf, die eigene kreative Selbstverwirklichung, der eigene Beitrag zur Gemeinschaft oder Gesellschaft mehr und mehr zurücktreten. Oder er sieht diese Dinge, Seele, Geist, das Höhere und Jenseitige, als eine Art Ideal, dem er sich in seinem konkreten Handeln, in dem wie er lebt, bestmöglich annähern kann. Einige wenige aber wenden sich diesem Übernatürlichen ganz und gar zu, machen es zum alleinigen Ziel und Daseinsgesetz ihres Lebens und richten alles, absolut alles auf dieses Ziel aus. Sie legen ihre irdischen oder gewöhnlichen menschlichen Anteile so weit wie möglich ab, um das zu werden und zu verkörpern, was himmlisch in ihnen ist, ihre himmlische Natur. In allen kollektiven Strömungen, In Asien, in Indien, im europäischen Raum gab es Zeiten, in denen dieses Sehnen, diese ausschließliche Hinwendung zum Jenseitigen auf sehr machtvolle Weise verankert war. Mit dem Ergebnis, dass die Gesellschaft oder die Nation ihr eigentliches Lebenspotenzial hier auf der Erde nur teilweise und mehr oder weniger unvollkommen entwickeln und verwirklichen konnte. Und das oft damit verbundene Ideal des Asketen hat sich nur in einigen wenigen, in seiner besten und reinsten und vor allem auch glücklichsten und freudvollsten Form verkörpern können. Im Kern kreiert diese Ausschließlichkeit, die alleinige Ausrichtung auf das Jenseits, einen Krieg, eine unerbittliche und unversöhnliche Auseinandersetzung in uns selbst und auch in der Gesellschaft. Sie setzt einen Standard, repräsentiert ein Ideal, das das Gesetz eines langsamen und graduellen kollektiven Wachsens, das Gesetz der Evolution, missachtet oder sie vergisst, in ihrer allzu starken, oft ehrgeizigen Betonung und Verfolgung dieses Ideals, dass es auch eine göttliche Harmonie gibt, die die verschiedenen Strömungen in uns selbst und in der Welt immer wieder versöhnt und nach gemeinsam emporhebt. Seltener als das Jenseitige, das sich in den Weltreligionen in unterschiedlicher und reichhaltiger Weise abbildet, eröffnet sich uns, jenseits dessen, die Wahrnehmung von etwas, das der höchste und ferne Ursprung unserer Existenz ist. Etwas, das wir als suprakosmisch oder transzendent bezeichnen. Diese Wahrnehmung wird in aller Regel begleitet oder gestützt von einem spirituellen Enthusiasmus, von der Tiefe und der Glut des Sehnens unserer Seele, von einer philosophischen Entrücktheit oder einem klaren, stringenten, unduldsamen Intellekt, von einem starken Verlangen, auch einer gewissen Ungeduld unseres Willens oder von einem bestimmten Ekel, einer Abscheu oder einer Abneigung gegenüber dem, was ist, gegenüber dem, was wir hier Leben nennen und was sich hier auf der Erde unter uns Menschen abspielt. All diese Wahrnehmungen, Haltungen, Gefühle münden letztlich in der Erfahrungswirklichkeit, dass wirklich alles sinnlos, nutzlos, fruchtlos und aussichtslos im Grunde unwirklich ist. Das menschliche Leben, kosmische Existenz, die Härte und Grausamkeit der Erde, auch der von allem entkleideten, rauen Natur, die Begrenztheiten des Himmels, der jenseitigen himmlischen Regionen, das ewige Kreisen von Seelen, die immer und immer wieder menschliche Körper annehmen. Nur das ferne Höchste ist wahr, wirklich und tatsächlich erstrebenswert. Und auch wenn die Menschen im Allgemeinen diese Ideen nicht wirklich leben können und sie, wenn sie von diesen genommen werden, nur eine tiefe Unzufriedenheit mit einem Leben empfinden, dass sie nichtsdestotrotz leben müssen, so haben sich einige auf diesen steilen Weg gemacht, haben alles aufgegeben, um allein diese Wahrheit zu suchen, zu finden, zu verwirklichen. Und genau für diese Menschen können die eben genannten Lebensmotive, diese Wahrnehmungen, Gefühle und Erfahrungen hilfreich sein. Eine Unterstützung auf dem Weg hin zu dem, was nun allein zählt. Auch diese, die suprakosmische Erfahrungswirklichkeit, hat sich in der kollektiven Entwicklung der Menschheit sehr machtvoll manifestiert. Und das Ideal des Asketen in einer Weise verankert, dass sich ihm auch jene zugewendet haben, die den eigentlichen Ruf dazu nicht empfangen haben. und auch in den Menschen, die ihr gewöhnliches Leben weiterlebten, blieb eine tiefe Prägung zurück. Eine Strömung, ein unauslöschlicher Eindruck, dass das Leben im Grunde sinnlos, nutzlos, eigentlich unwirklich sei. Und diese Prägung wiederum führte zu einer erheblichen Schwächung der kollektiven, dynamischen Lebenskraft. Man könnte sagen, das Leben wird hier eher verwaltet als tatsächlich gestaltet. Auch, und das ist ebenso wesentlich, nimmt uns diese durchaus machtvolle Erfahrungswirklichkeit die Freude, unsere natürliche, individuelle Antwort auf die weitere und größere Freude des göttlichen Seins in der kosmischen Existenz. Und diese Freude ist dann nur schwerlich wiederzuerlangen. Und schließlich, eng damit verbunden, erdrosselt sie jeglichen Idealismus. Also das, was uns als Menschheit zu einer kollektiven Selbstentwicklung anspornt, quasi antreibt. Bei aller Wahrheit, Kraft und Wirklichkeit, die diese suprakosmische Wahrnehmung in sich trägt, die sie verkörpert, es muss dabei doch irgendetwas fehlen. Etwas muss zu stark betont werden, oder es bildet sich ein vermeintlicher Gegensatz zu etwas anderem, der in Wahrheit nicht existiert. Es fehlt ein Element in der großen, allumfassenden Formel des Göttlichen. Wir erfassen womöglich nur einen Teil, wenn auch einen großen Teil seines Willens. Was also ist dieses Element, das die Formel, das die Gleichung vollständig macht? Tatsächlich können wir dieses nur finden, wenn wir alle Teile und Ebenen unserer komplexen menschlichen Natur und das, wofür sie da sind, wofür sie sozusagen erschaffen wurden, einbeziehen. Wenn wir herausfinden, wie sie ihren im höchsten Sinne tatsächlichen und legitimen Wert erhalten, was die Wahrheit und Wirklichkeit hinter ihrem verschieden ausgerichteten und vielseitigen Sehnen und Streben ist. Wir müssen ihre Unterschiedlichkeit verstehen und ebenso das, was sie eint. Und deshalb kann die Lösung nur in einer Art Synthese oder Integration, in einer Vervollständigung liegen. Und weil das Gesetz der menschlichen Seele ganz offensichtlich Entwicklung, Fortschreiten ist, können wir den Schlüssel sehr wahrscheinlich nur in einer evolutionären Synthese finden. Genau dies hat man im alten Indien versucht, indem man alle Interessen, Ideale und Erfahrungswirklichkeiten des Menschen bejahte und ihnen ihren Platz gab, seinen unmittelbaren materiellen Lebensbedürfnissen, seinen ganz normalen Wünschen und Anliegen, seinem ethischen und religiösen Sehnen und Streben und seinem eigentlichen und endgültigen spirituellen Ziel und Schicksal. Oder anders gesagt, den Ansprüchen seines vitalen, physischen und emotionalen Seins, den Ansprüchen oder Forderungen seines ethischen und religiösen Seins, das sich auf das Wissen um die göttlichen, kosmischen und menschlichen Gesetze und Gesetzmäßigkeiten gründet, in einem Wort auf Dharma, und den Ansprüchen der spirituellen Sehnsucht nach dem Jenseitigen, die durch eine endgültige Befreiung von der unwissenden, weltlichen Existenz befriedigt wird. Wenn man sich die Mühe macht, die 10 Bände oder 6000 Seiten des Mahabharata in dieser Wahrnehmung oder durch dieses Prisma zu lesen, dann findet man dort vielleicht die schönste und reichste Synthese des menschlichen, kosmischen und spirituellen Seins, die jemals verfasst wurde. Und es könnte sehr wohl damit enden. Denn alles findet dort seine Erfüllung. die Befriedigung der zahllosen menschlichen Bedürfnisse in Harmonie mit den weiten und ewigen kosmischen und ethisch-kosmischen Gesetzen, eine Periode des inneren und äußeren Rückzugs, der spirituellen Vorbereitung und schließlich eine letzte Phase des Verzichts auf alles Weltliche und der Erlösung, Moksha, der Befreiung in den Geist, in den Spirit, wobei die individuelle Seele in vielen Leben lernt und wächst, bis sie schließlich bereit ist, in diesen letzten und endgültigen Zustand einzutreten. Diese wunderbare Synthese mit ihrer spirituellen Erkenntnis, ihrer weiten Schau, ihrer harmonischen Symmetrie und Vollständigkeit hat der Menschheit als Ganze und ihrem Bewusstseinsfortschritt einen großen Dienst erwiesen und musste doch an einem bestimmten Punkt in sich zusammenfallen, wieder aufgebrochen werden. Denn da diese Gesamtschau, diese Ganzheitlichkeit eine Art Treppe formte, einen Weg, an dessen Ende die Erlösung, der Verzicht auf alles Weltliche stand, schlich sich in eine an sich gesunde kollektive Symmetrie, in dieses alles beinhaltende kollektive Gleichgewicht eine bestimmte Wertigkeit ein, die den Impuls des Verzichts überbetonte und dann einen Gegensatz aufstellte zwischen einem ethisch-religiös gefärbten, ganz normalen menschlichen Leben und dem, man könnte sagen, übernormalen inneren Leben, das sich eben auf diesen Verzicht gründete. Das Entkommen, das Austreten aus dem Leben rückte als eigentliches und endgültiges Ziel mehr und mehr in den Mittelpunkt, nahm einen immer größeren Raum ein. Und wenn wir uns dabei von der Erfüllung im Leben oder der Erfüllung des Lebens abwenden, wenn wir dem Leben selbst keine göttliche Bedeutung geben, dann muss uns die Ungeduld des menschlichen Intellektes und Willens zwangsläufig auf eine, ja, Abkürzung führen. Eine Abkürzung, die uns, soweit es eben geht, von unnötigen, langsamen und mühsamen inneren und äußeren Prozessen befreit. Und wenn dies nicht gelingt, wenn man diese Abkürzung aus welchen Gründen auch immer nicht gehen kann, dann bleibt man hier in der Welt nur mit seinem Ego und den Befriedigungen seiner Bedürfnisse zurück. Es gibt hier nichts zu tun, was auch nur den geringsten Sinn machen würde. Und so wird unser Leben, unser Dasein sauber, quasi chirurgisch geteilt. Das Spirituelle auf der einen, das Weltliche auf der anderen Seite. Und eine Harmonie, eine Versöhnung dieser Hälften, dieser Anteile unserer Natur ist absolut unmöglich. Die entscheidende und tatsächliche Verbindung zwischen diesen Dingen ist ein anderes, tieferes Verständnis spiritueller Evolution. Eines inneren Wesens, das sich von Geburt zu Geburt mehr und mehr entfaltet und für das der Mensch, die menschliche Spezies, wir selbst, das Vehikel, das Instrument sind. Denn dann können wir die gesamte Natur des Menschen einbeziehen und anerkennen und allen drei Ausrichtungen oder Affinitäten ihren Platz geben, unserer Verbindung zur Erde, zum Himmel und zur höchsten Wirklichkeit. Doch eine wirkliche Versöhnung, eine wirkliche Überbrückung dieser Gegensätze kann nur stattfinden, wenn wir anerkennen, dass das niedere Bewusstsein von Mental, Leben und Körper nur dann seine eigentliche und vollständige Bedeutung erlangt, wenn sie durch das Licht, durch die Kraft, durch die Freude des höheren spirituellen Bewusstseins aufgenommen und transformiert werden. und auch das Höhere darf nicht in der reinen Zurückweisung des Niederen verharren, sondern muss sich genau dies, die Transformation der niederen Natur, quasi zu eigen machen. Die Spiritualisierung und schließlich Supramentalisierung der mentalen, vitalen und physischen Natur. Das irdische Ideal, das vor allem in der westlichen Hemisphäre in den letzten Jahrhunderten stark in den Vordergrund getreten ist, hat die Menschheit, was sehr wichtig war, wieder in der Erde verankert und auf sich selbst und ihr eigenes Schicksal konzentriert und damit gezwungen, nach einer wirklichen, allumfassenden Lösung zu suchen. Doch in dieser mehr oder weniger ausschließlichen Fokussierung auf das Hier und Jetzt und auf die Zukunft der menschlichen Spezies hat sie das, was in ihr, im Menschen, das tatsächlich Höchste und Weiteste ist, verdrängt. Und sie verfehlt damit ihr eigenes Ziel. Wenn das menschliche Mental tatsächlich alles wäre, das Höchstmögliche, das hier zu erreichen ist, dann wäre in gewisser Weise alles in Ordnung. Es gäbe einfach nichts anderes, wonach man sich sehnen würde oder könnte. Alles würde sich in einer gewissen mentalen Harmonie in einem entsprechend begrenzten Raum drehen, und jegliche Entwicklung, die Evolution, wäre abgeschlossen. Wenn es aber noch andere Bewusstseinsmächte gibt, die in und durch uns zur Verwirklichung drängen, dann gründen sich all unsere Hoffnungen auf eine bessere Zukunft darauf, dass sich genau diese in uns entwickeln und ausdrücken. Und eben dies ist dann auch unser Weg, der alleinige und auch tatsächlich stimmige Pfad unserer Evolution. Der Schlüssel zu dieser grundlegenden Veränderung, zur Transformation der niederen Natur, liegt in dem, was wir spirituelles Bewusstsein nennen. Ein Bewusstsein, das höher, weiter, umfassender ist. Universal, kosmisch, wie auch transzendent. Dieses Bewusstsein kann Mental und Leben in sein Licht emporheben und ihnen alles geben, wonach sie sich sehnen. Ein wahres, wirkliches Wissen, eine tiefere, ursprüngliche Macht, ein tieferer, ursprünglicher Wille, eine grenzenlose Weite und Intensität von Liebe, Freude und Schönheit. Und wenn wir in unserem kleinen Mental, in unserem kleinen Leben verbleiben, wenn wir uns hier als Mensch auf der Erde nach Wissen, Macht und Freude sehnen und dabei die eigentliche Quelle, aus der sich deren Fülle ergießt, verleugnen oder zurückweisen, wie es die rein irdisch-materielle Wirklichkeit tut, dann verweigern wir unserem Leben, unserem Mental ihre eigentliche Erfüllung. Wenn wir nun ins andere Extrem gehen, in die farblose Reinheit spiritueller Existenz, dann verneinen wir, mehr oder weniger, das schöpferische Wirken des Geistes und schließen all das aus, was das Göttliche in seinem Sein, seinem Wesen manifestiert. Und dann hat diese Welt, die Evolution, naturgemäß keinen Sinn. Und die Erfüllung kann nur darin liegen, sich von allem, was Welt, was Evolution ist, abzuschneiden. Unser Sein, unser Dasein ist dann ein bedeutungsloser Kreislauf, der uns über den Fall in die Unwissenheit zurück ins Absolute führt. Ein Kreislauf kosmischen Werdens mit nur einem Ziel, eben diesem zu entkommen. Das Überirdische oder Jenseitige, sozusagen das Bindeglied zwischen diesen beiden, bringt im Grunde gar keine Erfüllung. Es führt uns weder zur höchsten Verwirklichung, zur höchsten Einheit jenseits dieser Himmel, noch erlaubt es uns eine wirkliche Verankerung, ein wirkliches Dasein im materiellen Universum, eine wirkliche Akzeptanz des Lebens in einem irdischen, menschlichen Körper. Eine Synthese dieser Wirklichkeiten jedoch, eine wirkliche Verbindung all dieser Ebenen in einer tieferen Einheit, eine wirkliche Integration oder Ganzheitlichkeit würde das Gleichgewicht wiederherstellen, würde die gesamte Wahrheit des Seins beleuchten, erhellen und die verschiedenen Schritte oder Stufen der Natur miteinander verbinden. In einer solchen Synthese, in dieser alles verbindenden Schau, ist die suprakosmische, transzendente Wirklichkeit die höchste Wahrheit des Seins. Und diese zu erfahren und zu verwirklichen, ist das Höchste, was unser Bewusstsein erreichen kann. Doch diese höchste Wirklichkeit ist ebenso das kosmische Sein, das kosmische Bewusstsein, der kosmische Wille, das kosmische Leben. Es hat diese Dinge aus sich selbst hervorgebracht, und zwar, und das ist von wesentlicher Bedeutung, nicht außerhalb von ihm, sondern in ihm. Also nicht als etwas, das diesem ursprünglichen Absoluten gegenübersteht, wie Gott, der Schöpfer und seine Schöpfung, sondern als sein eigener Selbstausdruck, als etwas, das sich selbst entfaltet und all dies weiterhin ist. Und deshalb macht all dies auch Sinn. Das Universum, die Welt, ist kein Irrtum, kein Zufall und auch keine vorübergehende Illusion. Und das Ziel unseres irdischen Daseins ist nichts anderes und kann gar nichts anderes sein als der vollkommene Selbstausdruck des Geistes hier in der Materie. Dies wiederum können wir aber nur erreichen, indem wir uns der höchsten Wirklichkeit bewusst werden. Denn nur durch die Berührung des Absoluten eröffnet sich uns oder erwacht in uns selbst unser eigenes Absolutes. Und wir können diesen vollkommenen Selbstausdruck des Geistes hier auf der Erde, auch nur dann verwirklichen, wenn wir die kosmische Wirklichkeit mit einbeziehen, wenn wir unser Bewusstsein universalisieren. Denn wenn wir uns als Individuum vom Allsein, vom Kosmischen lösen, um das Höchste, das Absolute zu erreichen, dann verlieren wir uns, verlieren uns in den höchsten Höhen. Wenn wir aber darüber hinaus das kosmische Bewusstsein in uns verkörpern, dann finden wir ebenso die Ganzheit des Selbstes. Und zwar ohne, dass wir die höchste, transzendente Erfahrung verlieren. Die letzten Seiten des Kantos Nirvana and the Discovery of the All-Negating Absolute und the Discovery of the Cosmic Spirit and the Cosmic Consciousness, Buch 7, Kanto 6 und 7 in Sri Aurobindos Savitri, beschreiben diese beiden Erfahrungen und Seinszustände auf sehr klare und wunderbare Weise. Die verwirklichte Einheit des Transzendenten, des Kosmischen und des Individuellen, und hier nehmen wir Kanto 5, The Finding of the Soul, noch hinzu, ist für die Fülle und Vollständigkeit des Selbstausdrucks des Geistes unerlässlich. Der Kosmos, das Universale, ist das Feld für die Ganzheit dieses Selbstausdrucks. Im Individuum oder durch das Individuum erreicht die graduelle Selbstentfaltung des Geistes ihren Höhepunkt. All dies aber setzt voraus, dass wir zum wirklichen, individuellen Sein werden. Und dass sich uns die verborgene, ewige Einheit mit dem Höchsten und mit aller kosmischen Existenz offenbart. Unsere Seele, die Seele des Individuums, muss in das Universale und Transzendente erwachen. Auch die überirdische Existenz, das, was wir gewöhnlich Himmel nennen, ist eine Wahrheit des Seins. Denn wir existieren nicht nur in dieser materiellen Welt. Es gibt andere Ebenen, andere Bewusstseinszustände, mit denen wir verbunden sind und die wir auch erreichen, in die wir eintreten können. Und wenn wir in diese nicht aufsteigen, wenn wir diese Welten nicht erfahren, wenn wir sie nicht wissen und ihre höheren Gesetze in uns manifestieren, dann können wir die Höhe und Fülle unseres Seins, unseres Wesens nicht verkörpern. Allerdings, diese Welten und Ebenen eines höheren Bewusstseins sind nicht die einzige Heimstatt einer vervollkommneten Seele. Und ebenso wenig finden wir in diesen ewigen, aber unveränderlichen Regionen den endgültigen oder vollständigen Sinn des Selbstausdrucks des Geistes im Kosmos. Auch die materielle Welt, die Erde, das menschliche Leben und Dasein sind Teil dieses Selbstausdrucks. Und hier ist dieser Selbstausdruck ein Ausdruck in der Zeit, ist evolutionär. Er enthält in sich alle Möglichkeiten dieser jenseitigen Welten und Ebenen. Er ist ein Pfad, eine Reise, ein sich Entfalten der verkörperten Seele, des göttlichen Seins, das seinen Höhepunkt in der Offenbarung eines höchsten spirituellen Lichtes, einer höchsten spirituellen Macht, Freude und Einheit findet, das aber ebenso die zahllosen Facetten, all die Vielfalt und Vielheit verkörpert, die der Geist in dieser Selbstverwirklichung entrollt. Und so hat alles in der irdischen Schöpfung seinen Sinn. Die vielen Widersprüche, Gegensätze und Verwirrungen sind im Grunde Zeichen eben dieses vielseitigen und mannigfaltigen Wirkens, dieser, man könnte sagen, allumfassenden Vollendung, dieses Allseins und Allwerdens, in die die Seele und die sich entfaltende Natur nach und nach hineinwachsen. Ja, die Seele kann in den jenseitigen Welten in ein größeres und weiteres Bewusstsein aufsteigen. Doch es ist ebenso wahr, dass sich die Macht dieser Ebenen hier auf der Erde manifestieren muss. Und die Verkörperung der Seele in der irdischen Natur ist das Mittel dazu, dient genau dazu. Unser irdisches Dasein ist ein Werden der einen Wirklichkeit, die diese größeren und höheren Mächte in sich verkörpert. Und deshalb müssen wir dazu bereit sein, müssen danach streben, aus unserer gewöhnlichen menschlichen Natur herauszuwachsen. Wir müssen unserem Leben eine größere, weitere Bedeutung geben und das in uns manifestieren, was wir im Verborgenen tatsächlich sind. Und wir dürfen uns dabei dem Ausdruck dieser höheren Bewusstseinsmächte nicht verschließen. Unser sterbliches Dasein erhält seinen Sinn, seine Rechtfertigung im Licht unserer tatsächlichen Unsterblichkeit. Unsere Erde kann tatsächlich nur sich selbst sein, sich selbst wissen, wenn sie sich den Himmeln öffnet. Und das Individuum kann sich selbst nur dann im richtigen Licht betrachten und die Welt im göttlichen Sinne nutzen, wenn es in die höheren Ebenen des Seins eingetreten ist und das Licht des Höchsten geschaut hat, und wenn es im Sein und in der Macht des Göttlichen und Ewigen lebt. Und so liegt die Lösung, ist der Schlüssel zu all dem, zu einer vollständigen Integration, zu einer wirklichen Integralität, das, was wir mit dem Wort spirituelle Evolution bezeichnet haben. Eine Involution des Geistes, des Spirit, in das Unbewusstsein ist der Anfang. Die Evolution in der Unwissenheit, mit dem Spiel sämtlicher, auch nur denkbarer Möglichkeiten und einer graduellen Entwicklung und Entfaltung des Wissens, ist der Weg, der Prozess und, wie wir gesehen haben, der Grund, die Ursache für all die doch sehr besonderen Merkmale und Eigenschaften unserer gegenwärtigen menschlichen Natur, in ihrer vorübergehenden Unvollkommenheit, in ihrem noch unvollendeten Wachstumsprozess, in einer Bemühung und Anstrengung, die sich nach und nach ihren Weg bahnen. Und der Gipfel, der Höhepunkt, die Erfüllung liegt in der Manifestation, der Offenbarung des Selbstwissens und der Selbstmacht des göttlichen Seins und Bewusstseins. Das Unbewusstsein hat Bewusstsein aus sich hervorgebracht, und die bislang nur teilweise Bewusstheit wird zwangsläufig in vollständige Bewusstheit, in ein vollständiges Bewusstsein münden. Die Erdnatur sucht, tastet nach einem vollkommenen und vergöttlichten Leben. Und genau dies ist das eindeutige Indiz, das lebendige Zeichen für das Wirken des göttlichen Willens in der Schöpfung, in der Natur. Auch ein anderes Sehnen zeigt sich darin, ist darin wirksam. Und auch dieses findet seine Mittel zum eigenen Selbstausdruck. Ein sich zurückziehen in den höchsten Frieden, in die höchste Verzückung, die höchste Ekstase oder in die Wonne der göttlichen Gegenwart. Und so sind auch diese Zustände, diese Wirklichkeiten für die Seele in der irdischen Existenz erfahrbar. Keine dieser rein inneren Erfahrungswirklichkeiten kann jedoch die eigentliche, tatsächliche Absicht des Werdens hier auf der Erde sein. Denn dafür würde es schlichtweg keines evolutionären Prozesses bedürfen. Eine fortschreitende Evolution hier auf der Erde kann nur die Selbsterfüllung hier auf der Erde sein. Die Offenbarung des Seins in einem vollkommenen Werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Der Fortschritt zum Wissen. Gott, Mensch und Natur, Teil 1. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.